Heute mit Hanna und Simon von Klein Aber.
Weil morgen übermorgen schon gestern ist. Jetzt in die Zukunft starten. Herzlich willkommen zu Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand. Wöchentlich erhältst du Einblicke aus dem Mittelstand, der gesellschaftlichen Transformation, zu aktuellen Themen, die den Mittelstand bewegen, und lernst spannende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft kennen. Hier hörst du nicht nur Buzzwords oder hohle Phrasen, sondern echte Insights aus Unternehmen, lernst neue Geschäftsmodelle kennen und erfährst, wie die Zukunft im Mittelstand gestaltet wird. Die heutige Folge wird realisiert durch Inno99, dem Netzwerk, das gemeinsam mit dem Mittelstand Lösungen und Wege für eine erfolgreiche Zukunft erarbeitet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge des Mittelstandspodcasts.
Dann erstmal herzlich willkommen. Schön, dass das heute geklappt hat. Heute mit Hanna und Simon von Klein Aber. Zuerst einmal, ich denke, das sollte man heutzutage fragen in den Zeiten, wie geht's euch denn?
Uns geht's sehr gut, oder?
Ja, uns geht's sehr gut.
Ja, wir können nicht klagen. Also ich meine, das Wetter lässt nichts zu wünschen heute übrig. Und es gibt genug Leute, die alles Recht zu klagen haben. Von daher wollen wir uns nicht auch noch anschließen.
Ja, also ich muss sagen, auf die Folge habe ich mich auch besonders gefreut, weil ihr seid ja einer der Ersten, die hier in Deutschland auch YouTube das Potenzial erkannt haben und seid mit Klein Aber, ja, jetzt seit 2016, glaube ich, draußen und habt in der kurzen Zeit doch schon einiges geschafft und aufgebaut. Deswegen vielleicht mal für die ganzen Hörerinnen und Hörer, die ja von euch noch nicht gehört haben, erzählt mal so ein bisschen, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag?
Also, wir helfen Marken dabei, selbst zum YouTuber zu werden. Eigentlich machen YouTuber, um auf der Plattform erfolgreich zu sein, ja schon einiges richtig. Und wir haben gemerkt, als wir selbst als YouTuber auf der Plattform gestartet haben, dass unsere Kunden, die wir als Werbefilmproduktion oder Hanna als Moderatorin betreut haben, dass die ihre ganzen YouTube-Vorhaben eigentlich so verteilt haben über zahllose Agenturen. Da gibt es die Kreativagentur, die Positionierung der Marke vornimmt. Es gibt die Social-Media-Agentur, die oft Facebook und Instagram betreut, Community-Management macht. Es gibt eine Content-Agentur, die den Blog betreut, eine Media-Agentur, die das Seeding macht, eine Influencer-Agentur, die sich, und wie auch immer. Ne? Also es ist eine lange Liste und diese Agenturen, vorsichtig ausgedrückt, kommunizieren die untereinander, so geht's so. Und die YouTuber machen eigentlich all das in einer Person. Also haben wir gesagt, wir müssen ein Team aufbauen, das dieses YouTuber-Sein für ein Unternehmen skalierbar macht. Und das haben wir aufgebaut und helfen jetzt Unternehmen dabei, ihre YouTube-Kanäle zu positionieren, die Strategie dafür zu entwickeln, Drehbücher-Treatments, Redaktionsarbeit zu machen, das Ganze zu drehen in unseren eigenen Studios, Postproduktion, Seeding, Datenauswertung und Analyse, Influencer-Relations, alles, was dazugehört, in einem Team abzubilden, damit Marken auf YouTube sich eben besonders gut positionieren können.
Cool, also sehr umfangreich. Also im Prinzip seid ihr ja schon eine richtige Filmproduktion eigentlich für den YouTube-Bereich.
Genau, ja. Also wir sind sowohl die Filmproduktion als auch die Agentur dazu.
Die Beratung und die Agentur, genau.
Ja.
Wie seid ihr selber damals gestartet oder wie habt ihr YouTube für euch entdeckt? Ja. Also das ist ja auch mal ein spannender Punkt.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend gewesen. Ich kam ja aus dem Journalismus und aus der Moderation, wollte früher eigentlich immer gerne ins Fernsehen, was ich heute gar nicht mehr verstehen kann. Und Simon und Janik, wir sind ja zu dritt, die haben damals Werbefilme gemacht und wir haben uns übers Studium kennengelernt und haben gemerkt, die Aufmerksamkeit verschiebt sich vom Fernsehen eben ins Internet, auf YouTube, und haben uns gedacht, okay, dann probieren wir das einfach mal aus. Wir experimentieren einfach mal. Und dann haben wir viel ausprobiert, haben sehr, sehr viele Fehler gemacht, gerade im ersten Jahr. Also erstmal haben wir uns überhaupt gefragt, okay, was sollen wir eigentlich für Inhalte machen? Gaming war damals schon sehr erfolgreich, Beauty war sehr erfolgreich, beides hat mich jetzt nicht interessiert. Und nachdem ich diejenige war, wir haben halt gesagt, wir nutzen die Synergieeffekte. Ich kümmere mich ums Inhaltliche und das vor der Kamera, die anderen beiden eben um das Technische und hinter der Kamera. Und dann haben wir gesagt, na gut, wir essen alle gerne, wir kochen gerne, machen wir sowas. Und dann haben wir eben einen Kochkanal gestartet. und haben innerhalb von einem Jahr alle Fehler gemacht, die man machen kann. Und
hatten 1000
Abonnenten gewonnen und haben auch niemandem in unserem Umkreis von diesem Kanal erzählt und überhaupt, dass wir YouTube machen. Also da waren wir wirklich noch ganz in den Kinderschuhen. Und dann haben wir eben aus diesen Fehlern gelernt, haben daraufhin dann einen zweiten Kanal gestartet, einen zweiten YouTube-Kanal, Kleiner Hanna, der jetzt mittlerweile der Hauptkanal ist. Und mit dem hatten wir nach einem Jahr 100.000 Abonnenten. Und das war der Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, jetzt wird's spannend. Wir haben gemerkt, es sind Kunden auf uns zugekommen, die nicht nur auf dem Kanal Kleiner Bahana stattfinden wollten, sondern die selbst auch eigentlich Interesse daran hatten, zum Creator oder zum Influencer zu werden. Und wir haben uns gedacht, wir wissen, wie es geht. Wir haben alle Fehler gemacht, die man machen kann. Wir können das auch diesen Kunden, den Marken beibringen. Wir können
genau, zusammen damit sie diese Fehler arbeiten. Eben vermeiden können und nicht selber irgendwie rumkrebsen. Genau. Und vor allem das meiste, was die Marken ja machen, ist halt irgendwie Werbung hochladen und ihre Imagefilme und Events und was auch immer. Aber die wenigsten Marken im Moment schaffen es ja wirklich, mit Content zu unterhalten, damit Zuschauer sich das freiwillig ansehen. Und das versuchen wir da eigentlich reinzubringen.
Ja. Was waren so eure drei größten Fehler, die ihr gemacht habt oder wo ihr sagt, auf keinen Fall machen beim Start? Oder macht man einfach?
Ich glaube, der erste, den wir gemacht haben, war, dass wir ganz viel vorproduziert haben. Wir haben uns gedacht, naja, YouTube ist ja ein Hobby, damit verdient man erstmal ja kein Geld, also machen wir es nebenbei. Wir machen einen Drehtag, drehen 10 Videos ab, schneiden die dann und dann bringen wir die jede Woche, laden wir eins hoch. Und das Problem, was wir damit hatten, ist, dass wir gar keine Möglichkeit uns gelassen haben zu lernen. Weil du machst ja an einem Drehtag logischerweise Fehler, die jeder erstmal macht. Also eine Sache war, wir waren viel zu weit weg mit der Kamera, aber auch etliche andere Sachen. Aber so einfach kleine technische Geschichten zum Teil inhaltliche vom Aufbau. Und wenn du dann aber 10 Folgen gedreht hast, dann dauert es ja erstmal 2-2,5 Monate, bis du den nächsten Dreh hast, bei dem du irgendwie das Gelernte wieder anwenden kannst und verbessern kannst.
Und das ist gerade am Anfang halt essentiell, weil am Anfang lernst du einfach, du lernst immer, aber am Anfang lernst du natürlich immens viel, so viel wie später wahrscheinlich nicht mehr. Und deswegen ist es da halt eben so wichtig, da dann halt eher nur
einfach agil zu bleiben, schnell zu sein und lieber kürzere Abstände zu machen. Ja. Also man kennt das ja vielleicht so aus der Startup-Welt, ne, das Lean-Startup-Prinzip, bauen, messen, lernen und immer wieder von vorne anfangen, die Prototypen direkt am Markt testen. Und genau das ist ein YouTube-Kanal. Das ist eigentlich total geil, weil du musst nicht dich hinsetzen und die perfekte Strategie am Reißbrett entwickeln und die dann 1:1 umsetzen. So funktioniert das auf YouTube nicht, weil sich ja auch alles so schnell verändert. Aber du kannst eben über die ganzen Daten, die du sammelst und über das Feedback, das du von deiner Community bekommst, genau das eben auch machen. Lernen und dich verbessern, den Content stetig weiterentwickeln. Kaum einer der Kanäle, die wir machen, ist heute mit dem gleichen Content oder den gleichen Inhalten unterwegs, die wir auch am Anfang hatten.
Okay. Wie habt ihr es damals geschafft? Erster Kanal, 1000 Follower in einem Jahr. Zweiter Kanal, ich meine, das ist ja ein Riesensprung, ja. Eine Riesenentwicklung, mit dem zweiten Kanal dann auf einmal nach einem Jahr bei 100.000 zu sein. Ich meine, das muss ja auch ein Erlebnis gewesen sein.
Ja, das ist wahr.
Auf jeden Fall, das war ein Erlebnis.
Ich glaube, eine der Sachen, die wir eben auch gelernt haben mit dem ersten Kanal, ist, dass YouTube zwei Communities hat. Ne? Also YouTube ist eins der größten sozialen Netzwerke in Deutschland, vielleicht sogar das größte nach WhatsApp. Und das heißt, es gibt die Zuschauer-Communities, die sich um die Kanäle herum bilden und zusammenkommen. Aber es gibt eine zweite Community und das ist die Creator-Community, der YouTuber, die eben Content produzieren. Und mit dem ersten Kanal hatten wir unsere kleine Fanbase, aber das war's. Wir waren nicht Teil der Creator-Community. Mhm. Und das haben wir beim zweiten Kanal anders gemacht. Wir haben Formate uns überlegt, die zum Beispiel explizit mit anderen YouTubern zusammenarbeiten. Ne? Also ob das gemeinsame Videos waren, die man vor Ort zusammen gedreht hat oder eben die über die Distanz funktioniert haben. Aber wir haben direkt von Anfang an versucht, mit anderen Creatoren zu kollaborieren. Und das ist einer der wichtigsten Wachstumsfaktoren, wenn man eben kein Mediabudget in die Hand nehmen will, ist es eben, mit anderen Creatoren zusammenzuarbeiten.
Und wir sind halt generell auch total eingetaucht einfach in diese Creator-Community-Welt. Und das war, glaube ich, mit der größte Schlüssel zum Erfolg, weil es ist eben nicht eine Ellenbogenwelt, sondern eigentlich ist es eine Gemeinschaft, ja. Und man kann dem anderen nichts wegnehmen, man kann dem anderen eigentlich nur helfen, man kann ihn nur unterstützen. Und ich glaube, das hat alles auch zum Beispiel dazu beigetragen, um vielleicht nochmal zu einem dritten Punkt zu kommen, der auch zu dem Erfolg geführt hat, diese Sprache besser zu verstehen, die man sprechen muss in dieser Welt, auch um die Zuschauer zu erreichen. Diese YouTube-Sprache, sage ich jetzt einfach mal. Also wir sind dann in diese Welt einfach eingetaucht. Und das war dann auch der Punkt, wo wir gemerkt haben, da können wir Marken wirklich helfen, weil die ja auch gar nicht die Zeit haben, da reinzugehen. Und wir können da so ein bisschen Übersetzer sein vielleicht auch.
Aber spannender Ansatz, dass ihr YouTube wirklich als eine Community seht. Also für mich war YouTube dann schon eher eine Suchmaschine mit audiovisuellen Inhalten, aber dass ihr das wirklich als eine Community seht, in der man wirklich sehr stark kollaboriert, das nimmt man ja oft nach außen gar nicht so wahr. Man hat da ja immer so seine Einzelpersonen, denen man dann auch gegebenenfalls folgt. Aber dass man da so einen kollaborativen Ansatz hat, war mir selber jetzt noch nicht bewusst.
Ja, das ist ja genau das, wie wir auch gestartet sind. Wir haben ja auch anderthalb Jahre gebraucht, glaube ich, bis wir das verstanden haben eben. Also das ist nicht so offensichtlich, aber es ist eben wichtig, um erfolgreich zu werden.
Und es ist einer der Punkte, mit dem auch YouTuber selbst am Anfang am meisten strugglen. Also einen YouTube-Kanal zu starten, kostet erstmal kein Geld. Jeder hat ein Handy, mit dem man filmen kann. Also die Mittel zu Hause eigentlich, einen Kanal zu produzieren. Aber man ist am Anfang eben nicht Teil der Community und spricht nicht die Sprache, die auf der Plattform gesprochen wird. Und das sieht man eben auch, wenn Unternehmen dahin gehen, dann ist es halt immer ein bisschen cringe. Du hast immer diesen Moment, also wenn ein Unternehmensvideo in deiner Watch-Session irgendwie auftaucht, wo du sofort merkst, was ist das denn? Das passt hier irgendwie nicht rein. Und ich glaube, das ist aber ganz wichtig, sich da einzufügen und einzupassen, damit der Ton oder der Stil irgendwie der gleiche bleibt und der Zuschauer nicht rausgerissen wird, sofort den Skip-Button klickt, sofort das Fenster schließt und das nächste Video anmacht, sondern eben das ganz organisch weiterschaut.
Okay. Ja, wie seht ihr das Ganze? Ich meine, YouTube verändert sich ja auch immer mehr. Also mittlerweile hat man ja enorm viel Werbeausspielung auch drin, also mittlerweile ja 2-3 Videos teilweise upfront, dann in der Mitte nochmal, was ich da auch immer selber noch mitbekomme, bei manchen passiert es mehr, bei anderen weniger. Lass uns doch da mal so ein bisschen eintauchen. Das Thema Werbung auf YouTube ist ja auch ein sehr heiß und viel diskutiertes Thema.
Es gibt, glaube ich, zwei Komponenten dazu. Das eine ist halt die Creator-Perspektive, das andere ist die Werbetreibenden-Perspektive. Genau. Für die Creator ist es so, dass die wenigsten YouTuber von den Werbeeinnahmen alleine leben können. Es gibt natürlich Creator mit Millionen von Aufrufen pro Monat, die darüber gut monetarisieren können, wenn die zum Beispiel in Google Preferred, also in diesem Targeting Segment sind, in dem Unternehmen über einen festen CPM zum Beispiel einkaufen können, dann verdient man deutlich mehr. Und es gibt YouTuber, die davon sehr bequem sechsstellige Beträge im Jahr machen und natürlich ganz entspannt davon leben können. Aber das ist, und das ist ja die, über die meistens geredet wird, aber das ist der ganz, ganz kleine obere Teil, ne? Also die 1-5% oder sowas. Der Großteil braucht Kollaborationen mit Marken zum Beispiel und eben andere Möglichkeiten, sich zu finanzieren. Und genau, und dann gibt es natürlich Creator, die, ich sag mal, denen Geld vielleicht ein bisschen wichtiger ist, die machen die Videos dann exakt 11 Minuten lang, damit sie für Mid-Roll-Ads noch qualifiziert sind. Da gibt es also den einen oder anderen Kandidatin.
Wir sind zum Beispiel nicht darauf angewiesen, auf das Geld. Insofern schalten wir nur ganz wenig Werbung. Mit Rose machen wir nicht.
Ja, aber es gibt inzwischen einen Button bei Werbung, habe ich gerade letztens entdeckt, den man sagen kann, Optimize. Und dann macht YouTube einfach das selbst. Das heißt, wir haben inzwischen auch Mid-Roll-Ads, einfach weil wir zu faul sind, uns um unsere Werbeeinnahmen zu kümmern. Und das heißt, wenn unsere Videos zu lang sind, packt YouTube da mit Sicherheit auch Mid-Roll-Ads rein. Ja. Na, aber, und ich glaube, das ist dann der zweite Grund.
Aber haben wir nicht deaktiviert? Ads, das haben wir eigentlich deaktiviert.
Ja, die also werden Ads, ja auch kaum noch, skippen kann. Die werden auch kaum noch gemacht.
Aber solche Sachen. Also wir wollen ja unsere Zuschauer auch die Nerven nicht allzu sehr strapazieren. Also ich finde gerade, ich meine, wir sind ja auch YouTube-Zuschauer und ich finde aus Zuschauersicht, ja, muss die Werbung, die mir gezeigt wird, einfach gut sein. So, Punkt.
Ja, ich habe halt YouTube Premium und sehe keine Werbung auf YouTube. Siehst du die Werbung, ja, du bezahlst dafür. Deswegen kriege ich davon nicht so viel mit. Also ja. Das ist sozusagen meine Zuschauerperspektive. Genau, und dann für Werbetreibende ist es natürlich eine super Möglichkeit, sich einfach die Reichweiten von YouTubern auch über so ein Modell verfügbar zu machen und da targetiert Werbung zu schalten. Aber was wir immer wieder sehen, ist, einfach einen Werbespot, einfach einen TV-Spot zu nehmen, den leicht umzuschneiden und jetzt vielleicht in einer leicht verlängerten Version auf YouTube zu bringen, führt nicht zu den besten Ergebnissen. Die besten Ergebnisse erreicht man mit wirklich für die Plattform konzipiert und produzierten Inhalten, die sich in diesen Zuschauerfluss einfügen. Weil im Idealfall ist es so, dass der Zuschauer dass die Werbung gar nicht als solche wahrnimmt, als nervige Unterbrecherwerbung, sondern als auch das einen Mehrwert bringenden Content.
Also wie organischer Content. Am besten fühlt sich wie organischer Content.
Genau, es geht nicht darum, dass man nicht merkt, dass es um Unternehmen geht oder dass man irgendwie eine Schleichwerbung oder so versucht, so das unterzuschieben, sondern dass man den negativen Effekt, den Werbung hat, nämlich, ich will doch eigentlich was anderes sehen. Ja. Dass man den rausnimmt und stattdessen einen Effekt hat von, das ist ja geil, dass ein Unternehmen mir mehrwertigen Content liefert. Ja. Und das ist das, worum es geht. Natürlich soll am Ende immer noch eine Markenbotschaft da sein. Am Ende soll immer noch jemand das Produkt kaufen. Aber das muss man ja nicht in den Vordergrund stellen im Content.
Und das, ich glaube, der Way to Sell, der muss sich einfach da verändern. Weil ich meine, Angebote sehe ich als Nutzer ja heute tagtäglich an jeder Ecke. Und Preise, es gibt immer einen, der es günstiger macht. Glaube ich, muss man so sagen. Auf der anderen Seite aber ein Unternehmen, das mich wirklich weiterbringt und mir Mehrwert bietet, mit dem bin ich auch bereit, irgendwie zu vertrauen. Ne?
Absolut. Ja. YouTube ist ein guter Weg, um eine langfristige Kundenbeziehung aufzubauen. Das Wertvollste im Marketing ist ja eigentlich die Zeit, die Marken mit ihren Kunden verbringen können. Also die kauft man sich sehr teuer im TV ein. Ein paar Sekunden kosten da viel Geld. Die kauft man sich über eben Pre-Roll-Ads genauso ein. Und auf YouTube ist der große Vorteil, dass ich für die Zeit mit den Zuschauern immer den gleichen Preis bezahle. Also ich bezahle den gleichen Cost per View, egal ob meine Werbung jetzt 30 Sekunden lang ist oder 30 Minuten. Und es ist nur mein Storytelling und die Art, wie ich meine Videos gestalte, die entscheidet, ob jemand länger zuschaut oder nicht. Ich muss nicht mehr Geld ausgeben. Wenn du mal versuchst, ein 30-minütiges Werbevideo im Fernsehen zu schalten, erstens lässt das natürlich keiner zu und selbst wenn es möglich wäre, wäre es halt unbezahlbar. Aber ja, auf YouTube zahle ich ja immer den gleichen Preis. Und das sollte man als Marke auch nutzen. Man sollte jetzt nicht hingehen und sagen, ah ja, cool, ich habe jetzt irgendwie ein Cost per View von X, schalte ich dann 10 Sekunden. Sondern dann nutze es doch aus und mache ein 10-Minuten-Video.
Ja. Ja, einen guten Punkt, den du ansprichst. Im TV sieht man natürlich auch immer viele große Unternehmen. So gerade als mittelständisches Unternehmen habe ich ja oft gar nicht die monetären Kapazitäten, dort Imagewerbung zu machen. Kann da YouTube eine Chance sein?
Auf jeden Fall. Also der große Vorteil ist, du kannst Reichweiten erzielen, die vergleichbar sind mit jedem anderen Medium, wie Fernsehen auch. Aber du kannst es halt sehr fein granular skalieren. Du kannst halt mit 100 Euro im Monat anfangen und damit schon einen kleinen Effekt sehen und du kannst es hochfahren bis mehrere tausend Euro und das nahtlos. Das heißt, du kannst letztendlich schauen, was bringt mir etwas und es dann hoch oder runterfahren. Jetzt in Zeiten wie diesen, wo man vielleicht den Gürtel enger schnallen muss, kann man halt sehr kurzfristig auch sagen, wir machen mal zum Beispiel die Videos nur organisch und pushen die nicht so hart oder gerade jetzt nutzen, dass im Moment sehr viele Leute sehr viel Zeit haben, Videos auf YouTube zu gucken und da jetzt mehr Gas geben. Also es ist sehr schnell anpassbar, man braucht keine Mediaagentur, um auf YouTube Werbung zu schalten über Google Ads, was die meisten Unternehmen wahrscheinlich sowieso in-house machen, kann man direkt loslegen und auch YouTube einbuchen. Und kann einfach damit auch selber testen, sich mal ein kleines Budget setzen, ausprobieren. Und und da ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit, eben auch Storytelling mit Videos zu machen, ohne gleich mit Minimum 150.000 ins Fernsehen einzusteigen.
Ja. Einen guten Punkt, den du gerade angesprochen hast, in Zeiten wie diesen. Ich meine, wir treffen uns ja jetzt auch remote. weil ja irgendwie das Zusammensetzen momentan schwierig ist. Wie merkt ihr das denn bei YouTube? Merkt man das, dass man jetzt längere Verweildauern oder mehr Videos hat bei den Usern, die geguckt werden?
Wir können natürlich über unsere Kanäle immer nur einen ganz, ganz kleinen Teil von YouTube angucken. Aber es gab gerade eine Studie von, ich glaube, der Mediacom, die dazu eine repräsentative Umfrage gemacht haben und eine 18-prozentige Steigerung in der Nutzung von YouTube gemessen haben. Das heißt, na klar, die Menschen sind jetzt mehr zu Hause, man kann abends nun mal nicht weggehen. Also steigen natürlich die Nutzungszahlen und die Verweildauer. Und wir sehen das bei einigen der Kanäle auch, bei anderen gibt es sowieso immer mal wieder Schwankungen. Aber über YouTube allgemein kann man sagen, ja, definitiv ein positiver Trend im Moment.
Das heißt, eigentlich sollte ich doch jetzt als Unternehmen für mich auch dann Gedanken machen, wie kann ich so einen Kanal für mich nutzen, ob ich jetzt da Werbung schalte oder mir auch einen eigenen Kanal aufbaue, sei mal dahingestellt. Was wären so Tipps von euch, wo ihr sagt, jetzt ein kleines mittelständisches Unternehmen, kann man ja auch durchaus vorstellen, vom Dachdecker angefangen, Reinigung um die Ecke, also da gibt es ja viele Möglichkeiten, wo man es machen kann, um Einblicke zu geben.
Im Moment ist eine gute Zeit, um überhaupt zu kommunizieren. Und Videos sind ein toller Weg, um mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit Vertriebspartnern in Kontakt zu treten und sich in Erinnerung zu rufen. Im Moment habe ich von gefühlt jedem Unternehmen, mit dem ich jemals irgendwas zu tun hatte, im Internet einen Newsletter bekommen, in dem drin stand, wir sind für dich da in Krisenzeiten. Das ist absolut nichtssagend und völlig bedeutungslos. Ein Video kann ein viel persönlicherer Weg sein, diesen Kontakt herzustellen und trotzdem skaliert persönlich da zu sein. Und das kann einfach nur die eigene Perspektive sein, mit der man jetzt gerade auf die Situation schaut. Es gibt ja da auch einige Beispiele aus dem Mittelstand, einen Bäcker aus Hannover, der irgendwie da Millionen von Abrufen auf Facebook plötzlich gemacht hat mit seinem Statement. Aber aus vielen anderen Bereichen auch, die im Kleinen und Großen einfach jetzt das genutzt haben, mit Videos da in Kontakt zu treten. Und das ist ein Weg. Ein anderer Weg ist natürlich auch das, was man auch in Nicht-Krisenzeiten machen würde, nämlich ganz klassisch Marketing und Werbung zu machen. Und vor allem ist es so einfach, Videocontent zu produzieren, denn es gibt haufenweise YouTube-Creator, die das Setup zu Hause haben, Videos zu produzieren und ready sind und die im Moment nicht viel zu tun haben, weil ganz viele Kollaborationen gerade abgesagt wurden, weil Kunden in Schockstarre verharren. Also kann das auch eine gute Gelegenheit sein. Also wir haben ja auch die gleiche Situation, genau.
Wir drehen jetzt auch immer mal wieder hier zu Hause. Also man darf sich da nicht einschränken lassen und nicht, also oft ist, glaube ich, auch so der Irrglaube, dass man so wahnsinnig viel braucht, um anzufangen, aber so viel braucht man gar nicht, um erstmal anzufangen.
Ja, und das ist jetzt auch unser großes Glück gerade im Moment, dass wir dadurch, dass wir das eben für YouTube so zusammengebaut haben, das Team alles in-house haben. Das heißt, wir können im Moment ohne Probleme weiter produzieren, weil sich für uns eigentlich nichts geändert hat. Zur Arbeit gehen darf man weiter. Wir können Sicherheitsabstand ohne Probleme einhalten, weil die meisten unserer Sets aus 2 oder 3 Personen bestehen. Ja. Und genau das Gleiche gilt ja für andere Creator auch. Na, die haben zu Hause ihr Setup. Marken, die jetzt aus welchem Grund auch immer selber nicht drehen können. Alle Filmproduktionen stehen gerade still. Die können jetzt mit Creatern oder mit eben ja Creatern wie uns kollaborieren, um jetzt auch Videocontent zu erstellen, mit dem sie jetzt kommunizieren können. Und es ist eigentlich eine gute Gelegenheit, weil die Preise sind gerade natürlich niedriger als sonst.
Ja, durchaus. Also verfolgen wir auch immer wieder mit, durch alle digitalen Medien hinweg. Deutlich günstiger. Das glaube ich aber auch einfach daran liegt, dass viele der großen Unternehmen ihr komplettes B2C-Marketing eingefroren haben teilweise. Was seht ihr aber trotzdem immer noch so auch als Breakpoints oder Hindernisse, warum Unternehmen auch sagen, YouTube sehen wir nicht für uns? Das gibt es ja auch noch häufig. Also es gibt ja ganz viele Unternehmen, die sagen, nee, für unsere Zielgruppe ist das nicht relevant. Nee, wir ticken da anders. Das passt nicht zu uns. Was bekommt ihr da häufig zu hören?
Ja, genau diese Dinge.
Die Zielgruppe, dann geht es oft irgendwie ums Alter. Also unsere Zielgruppe ist zu alt für YouTube. Da und haben wir auf jeden Fall gute Gegenbeispiele.
Ich glaube, das Entscheidende ist, du hast jetzt sehr viele Gründe genannt und jeder dieser Gründe lässt sich relativ schnell widerlegen.
Absolut.
Jeder ist auf YouTube.
Jeder ist auf
viele
YouTube.
Viele merken es nicht mal unbedingt, weil es für sie so ein natürlicher Prozess ist, dass sie ja. Videos natürlich auf YouTube schauen, wo denn sonst im Internet, dass sie da nach Sachen suchen. Aber sie haben das gar nicht bewusst, dass sie sagen, ja, ich nutze es ja nur, um Musik zuhören oder was auch immer.
Das Ding ist, die 18 oder ja, die 14- bis 24-Jährigen, das sind vielleicht die, die am lautesten sind. Das heißt aber nicht, dass es die einzigen sind, die konsumieren. Konsumieren tun eben alle. Auch die Ü60- oder Ü70-Jährigen.
Richtig. Und da gibt es dann natürlich andere Struggles. Die haben vielleicht keinen Account. Die verstehen vielleicht nicht, wie man einen Kanal abonniert. Ne, und denen muss man dann, da muss man dann mehr Erklärungsarbeit vielleicht leisten, was solche Dinge angeht. Aber mit zum Beispiel unserem Thermomix-Kanal erreichen wir eine Zielgruppe, die deutlich über 40 liegt. Und auch mit Hanna als Host, die auf Klein aber lecker, unserem Kochkanal, eine Zielgruppe zwischen 18 und 24 im Kern hat. Also es geht weniger darum, dass auf YouTube irgendwie nur die Jungen sind, sondern jeder ist auf YouTube. Ne? Das ist dafür. Das andere ist aber, glaube ich, und das hält die meisten davon ab, die meisten Marketing-Entscheider in mittelständischen Unternehmen sind selbst nicht die stärksten YouTube-Nutzer. Die sind vielleicht passiv da oder die bekommen das über ihre Kinder mit, aber die eine Plattform wie Facebook beispielsweise nutzt halt jeder auch als Creator, also nur nicht im professionellen Sinne, aber jeder hat schon mal was auf Facebook gepostet, aber die wenigsten haben schon mal was auf YouTube gepostet. Mhm. Und das heißt, als Nutzer verstehe ich YouTube vielleicht, aber ich verstehe es eben nicht, was es bedeutet, Inhalte zu erstellen. Und das macht es, glaube ich, auch schwerer für ein Unternehmen oder Mitarbeiter in einem Unternehmen, YouTube als ein Outlet zu verstehen, weil ich es ja eben selbst nur nutze und nicht da auch veröffentlicht.
Aber da kommen ja wir ins Spiel und können dann helfen.
Das war jetzt der 5 Sekunden Ad-Break Mid-Roll.
Sehr gut. Wenn ein Kunde dann sagt, er hat da Bock drauf, er sieht da auch seine Chancen, wie geht ihr vor? Oder was sind so eure Tipps und Empfehlungen, wenn ich mich als Unternehmen dafür entscheide, ich möchte jetzt morgen YouTube machen? Was muss ich berücksichtigen?
Die wichtigste Frage ist ja, worüber sprichst du dann da eigentlich? Es gibt die Sachen, die dich als Themenfeld irgendwie beschäftigen als Unternehmen, die Positionierung, die du hast, deine Produkte, da kannst du ganz viel drüber sprechen, die neue Store-Eröffnung oder was auch immer, das Firmen-Event. Und dann gibt es das, was die Zuschauer interessiert. Wonach die suchen, die Probleme, die die haben, die Fragen oder die Wünsche. Und nur über die Schnittmenge aus diesen beiden Interessen solltest du sprechen. Und das ist der erste Schritt, um den es natürlich geht, das zu identifizieren. Was ist diese Shared Passion? Was ist das, worüber du sprechen kannst und was die Leute sehen wollen? Und dazu machen wir in der Regel mit Unternehmen, die da loslegen wollen, einen Workshop, bei dem wir im ersten Schritt versuchen, denen zu vermitteln, wie sie YouTube machen können. Also quasi den Wissensstand herzustellen. Unabhängig davon, ob sie das dann mit uns umsetzen oder selber umsetzen, aber erstmal zu verstehen, wie funktioniert YouTube als Plattform? Wie muss ich Inhalte dafür schreiben, drehen und auswerten? Wie kann ich die Daten analysieren und verstehen? Weil wir haben gemerkt, je besser wir unsere Kunden am Anfang unterrichten und quasi auf einen hohen Wissensstand bringen, desto einfacher ist es für uns nachher auch darüber zu sprechen, welche KPIs setzen wir an, welche Ziele verfolgen wir eigentlich. Und der Kunde kann dann auf Augenhöhe mit uns sprechen und nicht immer nur, wir erzählen dem irgendwas und der nickt brav und sagt, ihr seid ja die Experten, sondern wir wollen ja auch, dass ein Kunde als ein Partner da drin sein kann, der uns auch challengen kann mit seiner Markensicht. Der versteht die Marke halt besser, immer besser als wir, weil er halt länger mit seiner Marke irgendwie arbeitet. Und deswegen ist es wichtig, dass der Kunde YouTube gut versteht. Und das ist eigentlich immer unser Start. Und dann entwickeln wir in so einem gemeinsamen Workshop in der Regel also Formate nennen wir das, also wie so ein Gerüst für ein Video, dass man immer wieder mit anderen Inhalten füllen kann, aber das für den Zuschauer erkennbar ist. Also klassisch aus dem Fernsehen ist ein Format zum Beispiel eine Sitcom. Also du hast immer das gleiche Setup an Charakteren in der Umgebung. Die erleben jede Woche eine neue Geschichte, aber das ist immer eine andere Geschichte, aber du weißt ja trotzdem genau, was du kriegst. Oder die Tagesschau ist ein Format. Ich weiß exakt, was ich kriege und ich weiß, vor dem Sport kann ich abschalten, weil dann kommt nur noch der Sport und das Wetter und ich weiß genau. Ne, also so, du weißt, was ich meine. Das ist ein Format. Und das, wenn wir das entwickelt haben, dann ist eigentlich der nächste Schritt einer, der dann sehr viel einfacher ist, nämlich dann eben die Themen zu finden und das mit Inhalten zu füllen. Aber dann kennt man schon mal diesen Rahmen und wenn der abgestimmt ist und der Kunde fühlt sich damit wohl und man hat da was gefunden, was den gut auf YouTube positioniert und was auf YouTube grundsätzlich gut funktionieren kann, dann muss man nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern dann kann man auch 52 Videos davon produzieren. Und das ist ja auf YouTube wichtig. Der Kunde hat ja nicht die Zeit, jede Woche über ein Konzept zu sprechen und über irgendwie 1000 Abnahmeschleifen zu machen, sondern man muss am Anfang ganz viel miteinander arbeiten, damit dieser Rahmen steht. Und dann kann man aber eigentlich kontinuierlich daran weiterarbeiten und hat dann regelmäßige Check-ins, wo man eben einmal den Schulterblick macht, was sagen die Daten über das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben und zum anderen, was steht in der Zukunft an. Aber dann kann man die Zeit, die ein Kunde auch investieren muss, halt massiv reduzieren.
Ja, man weiß dann eben schon, woran man arbeiten kann, ne? Weil am Anfang experimentiert man eben einfach auch, wie wir ja eingangs schon gesagt haben, einfach auch mehr und es ist auch wichtig, um das richtige Format zu finden. Mhm.
Was sind so die wichtigsten KPIs, die ihr euch anschaut?
Es kommt drauf an, aus welcher Perspektive. Wir schauen uns einmal die Watchtime an und zwar auf unterschiedlichen Metriken, also auf unterschiedlichen Ebenen. Das heißt, wir schauen einmal an, wie viele Minuten generieren wir mit jedem Video pro Nutzer. Das ist für uns eine gute Kenngröße, um zu schauen, werden die Videos im Algorithmus gut funktionieren. Und dann schauen wir uns die Zuschauerbindung an, also zu schauen, an welcher Stelle steigt jemand im Video aus, um unser Storytelling zu verbessern und zu gucken, gibt es Abbruchpunkte, an denen der Zuschauer skippt oder eben das nächste Video auswählt, damit wir die Videos für diese Zielgruppe des Kunden immer weiter optimieren können. Eine Metrik, die wir uns dann angucken, um zum Beispiel die Conversion von Impression to View zu verbessern, ist die Click-Through-Rate. Das heißt, wie gut konnte das Thumbnail und der Titel ein Versprechen aufmachen, das die Leute dazu gebracht hat, das Video tatsächlich anzuklicken, weil damit kann man schon sehr viel optimieren. Das ist halt die Verpackung, ne? Man kennt das ja vom Wein kaufen. Wer kauft den Wein schon nach dem Inhalt? Die meisten halt nach dem Etikett. Und so ist es beim Video ja auch, ne? Klar, das Video muss dann überzeugen. Wenn es nicht schmeckt, dann kommst du nicht wieder. Aber um die Leute überhaupt erstmal drauf zu bringen, muss es halt eine tolle Verpackung geben. Das sind die Metriken, die wir uns angucken. Und dann gibt es natürlich die Metriken, die unsere Kunden sehen wollen. Und das sind eher so ein bisschen mehr die Überblickmetriken. Also wir gucken uns ganz viel die Metriken auf Videoebene an und der Kunde natürlich auf Kanalebene. Das heißt, da geht es darum, wie viele organische Aufrufe machen wir, wie viel Watchtime ist für den Kunden auch super wichtig, generieren wir, wie viele Interaktionen oder Abonnenten gewinnen wir. Das ist von Kunde zu Kunde auch unterschiedlich, ne? Also der eine Kunde sagt, ich will bis Ende des Jahres 100.000 Abonnenten. Und dann erklären wir, warum das nicht die einzige Metrik sein sollte, auf die man schaut. Aber das ist für den Chef wichtig oder der braucht unbedingt die Millionen Aufrufe oder wie auch immer. Aber das sind für uns eher untergeordnete Metriken, weil das nicht die Metriken sind, die den Erfolg auf YouTube ausmachen. Aber das sind so die unterschiedlichen Ebenen.
Ja, und das ist eben das, was wir selbst aus eigener Erfahrung gelernt haben, dass das die Metriken sind, die wichtig sind, um voranzukommen.
Ja. Also das heißt, wenn ich mir videobezogene Metriken anschaue, und an denen arbeite, kommen die strategischen, die Gesamtreichweite etc. mehr oder weniger von alleine. Ja.
Genau, also wenn du es schaffst, ein Video so zu optimieren, dass es durchgeschaut wird, also ein 15-Minuten-Video, das durchgeschaut wird und das eine gute Click-Through-Rate von Titel und Thumbnail zum Video hat, dann wird das Video richtig gut performen. Und zwar relativ egal, wie viel Reichweite du schon hast. Und die Overall-Metriken, die gewinnst du dann zum Beispiel eher über Formatstrategien. Also wenn du wirklich den Kanal größer werden lassen willst, dann geht es darum, dass jedes deiner Videos immer wieder die gleiche Zielgruppe anspricht und dass die Leute dazu, jedes Video muss die Leute dazu bringen, sich mehr Videos von dir anzuschauen. Also wenn du dir das vorstellst, du hast auf der einen Seite Rezeptvideos. Ne? Ich suche jetzt Spaghetti Bolognese und dann finde ich das Spaghetti Bolognese-Rezept und dann weiß ich ja, wie man Spaghetti Bolognese macht. Da gibt es keinen Grund, jetzt weitere Videos von dir zu gucken. Aber wenn du jetzt wieder das Sitcom-Beispiel nimmst, ich schaue mir eine Serie an, dann will ich danach noch 10 weitere Folgen sehen und ich will auch sehen, wie es nächstes weitergeht.
Also es geht darum, die Leute eben, die Zuschauer an sich zu binden, ihnen eben den Grund zu geben, nächste Woche wieder einzuschalten. Und das schaffst du eben nicht mit nur suchgetriebenen Inhalten, ne? Wenn ich nach Spaghetti Bolognese suche, ist mein Need ja befriedigt, ich brauche es nicht mehr so. Und deswegen, ja.
Das ist zum Beispiel eine Sache, einer der Fehler, die wir mit dem Kochkanal gemacht haben.
Ja, das ist einer der Fehler, den wir definitiv gemacht haben.
Wir sind eben auf Suchthemen gegangen und es gab keinen Grund, sich mehr Videos dazu
zu gucken. Wir haben das nicht am Anfang nicht verstanden, ja. Aber weil wir auch erstmal gebraucht haben, um YouTube erstmal zu verstehen.
Und was wir dann gemacht haben.
Genau, gibt's eben, also machen wir explizit, ich mache schon noch auf dem Kochkanal Rezepte. Aber die sind immer verpackt in einem Unterhaltungsformat. Also wir haben dann die 10-Zutaten-Challenge gestartet. Das ist eine Challenge, in der ich 10 Zutaten bekomme und spontan was daraus ein Gericht kreieren muss. Und das ist natürlich, also das zeigt, okay, Kochen ist einfach. Du kannst mit Resten, die du zu Hause hast, dir ein leckeres Gericht zaubern. Also ist eine gute Message. Der Kanal ist auch an Leute gerichtet, die grundsätzlich sagen, oh, ich koche nämlich nicht so gerne und ich kann nicht so gut kochen und da irgendwie ihre Inspiration finden sollen. Aber gleichzeitig ist es halt auch super unterhaltsam, weil du ja auch nicht weißt, okay, klappt das? Wird es am Ende wirklich was? Und das ist sozusagen der Fokus, der drauf liegt. Also Unterhaltung, Inspiration und am Ende hast du aber auch noch im besten Fall ein leckeres Gericht,
das du nachkochen kannst. Führt dazu, dass sich Zuschauer davon jede Woche wieder die Videos angucken können, egal ob sie es nachkochen wollen oder nicht.
Sie gucken es dann, weil sie gerne einfach mir beim Kochen zugucken und ich erzähle ihnen von meinem Tag. So, und deswegen gucken sie es. Ja? Und nicht unbedingt, weil ich jetzt Spaghetti Bolognese mache.
Genau, und das ist eigentlich das Entscheidende.
Und wirklich einbinden damit auch ein Stück weit.
Genau, also es gibt letztendlich 3 Trigger, die Leute dazu bringen, auf YouTube-Videos zu schauen. Das ist Information, Inspiration und Unterhaltung. Und die Information ist das Problem, dass wenn dein Video gut ist, es diesen Trigger sofort befriedigt und derjenige wieder weg ist. Also macht es Sinn, sich bei einer langfristigen Strategie auf Inspiration und Unterhaltung zu konzentrieren.
Mhm. Okay. Super spannende Themen. Aber was ich auch spannend finde, ich meine, ihr seid ja nicht nur wie Hannah, du, ich habe es vorhin gesehen, 324.000 Follower hat dein Kanal ja mittlerweile. Starke Nummer. Aber ihr seid ja auch nicht nur YouTuber, ihr seid ja auch Unternehmer. Ich meine, in unserem Format sprechen wir ja auch mit unseren Teilnehmern über ja die Challenges, die mal das Unternehmerleben ja auch so mitbringt. Mhm. Ich hatte es vorhin gesagt, ihr seid 2016 seid ihr gestartet. Ich glaube, ihr seid jetzt so 40, 50 Mitarbeiter, seid ihr mittlerweile im Team?
Ja.
Ja.
Muss man ja auch sagen, da seid ihr auch mittlerweile keine Gründung mehr. Ihr seid ja in dem Sinne auch schon junger Mittelstand. Wie war die Reise für euch so? Das bringt ja auch die ein oder andere Challenge mit sich.
Oh ja. Ich glaube, keiner von uns ist gestartet, um einen Team zu führen oder um irgendwie, es ist einfach aus dem Wunsch heraus gestartet, ne, Geschichten zu erzählen und dann im nächsten Schritt halt einfach zu sehen, wir können die Werbung, die es auf YouTube gibt, deutlich verbessern. Wir können YouTube einen besseren Ort machen, indem wir Unternehmen dazu bringen, dass sie nicht ihre schlechten TV-Spots hochladen. Aber wie gesagt, das Unternehmertum stand dabei eigentlich an zweiter Stelle. Wir sind nicht eins dieser Startups, die sagen, geil, wir wollen gründen, was ist unsere Idee? Sondern wir hatten eine Idee, wir hatten einen Kanal und dann haben wir gemerkt, oh, das ist ein Business.
Es ist eher einfach so entstanden im Endeffekt. Ne? Ja. Also es ist einfach gewachsen aus dieser Passion heraus im Grunde genommen.
Und es gab harte Struggle zwischendurch. Also die ersten 2, 3 Mitarbeiter, das war alles easy und hat ganz Spaß gemacht. Man konnte noch in den Raum reinrufen und sagen, hey, hat sich eigentlich jemand um das Video für heute Abend gekümmert? Und ne, irgendwie alle hatten so dieses Gefühl von, okay, wir machen alle alles und dann wird das schon. Und an irgendeinem Punkt setzt dann eine Spezialisierung ein und dann merkt man, damit wir richtig gut sind, brauchen wir jemanden, der nur Datenanalyst ist. Dann brauchen wir jemanden, der nur Postproduktion macht, wie auch immer. Ne? Und dann ist das Team in 2017 von, ich glaube, 5 Leuten, 6 Leuten am Anfang des Jahres auf 20 Leute am Ende des Jahres gewachsen. Räume natürlich viel zu klein plötzlich, also ganz andere Kommunikationsstrukturen. Und wir hatten das Glück, dass wir einfach auch Kollegen hatten, die das mitgezogen haben. Und alle haben gemerkt, geil, wir müssen jetzt anziehen und wir müssen das jetzt reingeben, damit es stabil wird. Und wir hatten eine sehr hohe Fluktuation am Anfang natürlich auch, weil wir hatten keine Ahnung, wie stellt man Leute ein und wie findet man raus, ob jemand gut ist, ob jemand ein Fit ist für das Unternehmen. Und
also, gab es bestimmt auch die ein oder andere schlaflose Nacht oder Nacht.
Ja. Aber wirklich.
Es ist vermutlich einfacher, die Nicht-Schlaflosen zu zählen, als umgekehrt.
Ja.
Aber ja, wir hatten echt auch einfach das große Glück, einen langjährigen Mitarbeiter, den André, dabei zu haben, der uns schon noch aus der Filmproduktionszeit geblieben war, sozusagen, der uns richtig gut kannte, der die Werte des Unternehmens schon total verinnerlicht hatte. Und wir haben dann eine der ersten Mitarbeiterinnen, die dann dazu gestoßen ist, die Sarah, die heute eigentlich das operative Geschäft leitet, die komplette Ressourcenplanung und Koordination der Projektleiter macht, die eben auch sehr früh dann reingegangen ist und sehr schnell verstanden hat, worauf wir Wert legen und was uns wichtig ist und uns immens dabei geholfen hat, auch das ins Team zu übersetzen, in die Leute, die da dazugekommen sind und uns geholfen hat, da auch Kommunikationsstrukturen aufzubauen. Und ich glaube, dann haben wir immer mehr uns alle gegenseitig irgendwie auch entwickelt. Hanna, die sehr viel eigentlich dieses Creator-Leben weiter auch irgendwie ins Team reingetragen hat und diese Perspektive gebracht hat. Yannick, der im Inhaltlichen sehr stark ist und ich, der die Beratung und eben so diesen ersten Schritt mit den Kunden macht, also diese Weiterbildungsprodukte sozusagen. Und
also früher haben wir alle, haben uns erstmal entwickelt, ne? Weil auch wir wussten ja gar nicht, was ist eigentlich unsere Position und, genau. Und was ist unser Schwerpunkt. Und das hat sich dann auch alles erst in den Jahren so.
Und plötzlich hat gezeigt. Man so Mitarbeitergespräche, wo jemand kommt und sagt, das Klopapier ist alle und du bist so, gibt's gerade nichts Wichtigeres zu tun, aber es ist dann halt sehr, sehr ernstzunehmende Probleme, die Mitarbeiter plötzlich haben, ne? Oder keine Ahnung, ich brauche noch 3 Tage Urlaub und denkst so, oh Gott, ich weiß gerade gar nicht, wohin mit irgendwas. Und ne, jeder hat so seine Themen und seine Wehwehchen und ne, heute sind wir irgendwie mehr damit beschäftigt, manchmal einfach nur zu koordinieren und gar nicht mehr so richtig den Job zu machen, wegen dem wir gestartet sind. Aber das macht auch wahnsinnig viel Spaß, weil man jetzt auch andere Sachen umsetzen kann. Und zum Teil sind wir auch dadurch einfach, natürlich haben wir viel mehr uns die Möglichkeit gegeben, neue Sachen zu testen. Mhm. Und selber einfach mal zu sagen, hey, komm, wir haben irgendwie jetzt, bauen mal hier dieses Studio auf und wir drehen da einfach mal was, wir starten mal einen neuen YouTube-Kanal oder wie auch immer, weil einfach die Kapazitäten da sind, um sowas eben auch mal abzubilden. Und das ist natürlich, wenn man alleine ist oder zu dritt, wie wir am Anfang, viel schwerer abzubilden.
Ja.
Ihr habt gerade sehr viel über Werte und Kultur gesprochen. Wird natürlich immer wichtiger, sehen wir auch, aber wie merkt ihr das so im Team selber? Was leitet euch an?
Ich glaube, dass eine gewachsene Kultur aus verschiedenen Gründen wichtig ist. Wir haben gemerkt, dass man jedem oder fast jedem Menschen alles beibringen kann, wenn es menschlich passt. Das Menschliche kann man niemandem beibringen. Wenn wir jemanden haben, der mit Ellenbogen nach vorne will, ne, und so irgendwie im klassischen Kulturstil alle 2 Jahre das Unternehmen wechselt, um noch eine Position nach oben zu hüpfen, dann das werden wir nie hinkriegen. Mit dem wird man nie diese Kultur des Teams entwickeln können.
Das ist einfach eine andere Mentalität.
Genau, aber das Fachliche, ein Schnittprogramm lernen, eine Kamera zu bedienen, das können wir jedem sehr schnell beibringen. Wie YouTube funktioniert, solange jemand neugierig ist und hungrig ist. Und
die Passion hat dafür.
Ja, ne? So. Genau. Also das, was wir suchen, ist, wir wollen Leute, die sich selbst als Creator verstehen.
Ja.
Die nicht sagen, diese Position ist meine Position und das Licht fasse ich nicht an, weil dafür ist jemand anders zuständig. So, wir wollen nicht eine PL, die sagt, also einkaufen, dafür brauche ich eine Assistenz. Mhm. Oder irgendwie einen Kameramann, der sagt, ich brauche nochmal einen Regisseur, der irgendwie den Inhalt macht.
Man muss es ja auch nicht abwerten oder so, ne?
Überhaupt
einfach
nicht.
Diese Strukturen gibt es eben so in anderen Firmen, in anderen Agenturen, aber bei uns eben nicht. Und das ist eben so wichtig, dass wir da auf einer Wellenlänge sind.
Genau.
Also das ist wichtig.
Und wir wollen Leute, die nicht eigentlich Kinofilme machen wollen, sondern die YouTube lieben, die verstehen, dass YouTube eine geile Plattform ist, um Geschichten zu erzählen und um tatsächlich auch besser zu werden. Stell dir vor,
aber auch so ein bisschen, sorry, da möchte ich einmal kurz, weil ich finde es immer dieses, wir sagen ja auch immer, wir sind ja super kreativ und wir haben absolute Leidenschaft dafür, aber wir sind nicht Künstler, sondern wir sind auch irgendwie Handwerker. So.
Ja.
Das ist wichtig. Also sich auch nicht zu verkünsteln, sondern auch immer im Blick zu haben,
YouTube ist pragmatisch. Wir müssen jede Woche ein Video raushauen. Wir haben nicht die Möglichkeit zu sagen, ah ja, nee, ich bin mir da nicht sicher, ich fühle das noch nicht.
Richtig.
Wir brauchen nochmal, ich muss nochmal 3 Korrekturen machen.
Absolut.
YouTube ist halt, wir hauen es raus und dann machen wir das nächste Video besser.
Komm, mussten wir auch erstmal lernen. Wir müssen auch unseren Perfektionismus erstmal lernen, irgendwie hinten anzustellen. Und dann mittlerweile empfinden wir natürlich große Freude daran, ne? Weil so kannst du dich halt auch viel schneller weiterentwickeln. Das haben wir jetzt auch mittlerweile verstanden.
Ja.
Und das ist halt auch wichtig, dass das Team das auch versteht.
Stell dir vor, du machst einen Kinofilm und du schreibst ein Drehbuch für diesen Film und dann läuft Drehbuch, Produktion, Postproduktion. 2 Jahre später kommt der Film in die Kinos. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder du bist in der Zeit deutlich besser geworden in den 2 Jahren und guckst dir jetzt dieses Drehbuch an und sagst, ach du Scheiße, was habe ich denn da zusammengeschrieben? Heute würde ich das ganz anders machen. Oder die 2. Variante, du bist nicht besser geworden, denkst immer noch, ist der geilste Scheiß. Was ist schlimmer? Also, ne? Und bei YouTube haben wir halt durch diese hohe Frequenz einfach die Möglichkeit, wir haben uns gerade letztens, am Wochenende haben wir uns gerade alte Videos von uns angeguckt, um mal zu gucken, was haben wir damals eigentlich gemacht, was haben wir beibehalten oder was haben wir damals irgendwie schon gut gemacht oder eben auch ganz furchtbar. Und es ist krass zu sehen, wie wir uns weiterentwickelt haben von damals bis heute. Also noch krasser ist es, wenn wir uns dann die Arbeiten angucken, die wir als Filmproduktion gemacht haben, die oft einfach schöne Bilder, aber inhaltsleer waren und wie wir heute einfach immer den Inhalt als erstes stellen. Also die Geschichte, die erzählt wird, das, was wir machen, alles andere, das Technische, das kommt alles danach. Es geht immer erstmal darum, was wir sagen und nicht, wie wir es sagen und oder wie wir es zeigen. Und das ist einfach geil zu sehen, dass jedes Video ein Ticken besser ist, im Idealfall. Ne? Und das ist total schön, weil man sich dadurch schneller entwickeln kann. Wir sehen es auch bei jungen Kollegen. Also unser Altersschnitt im Team ist natürlich recht jung, weil wir null Wert darauf legen, dass jemand eine Ausbildung oder ein Studium hat, weil wir wissen was die Leute im Filmstudium gelernt haben oder in der Ausbildung, das ist sowieso nicht das, was wir brauchen. Wenn die hingehen und sagen, ja, wir brauchen erstmal einen Establisher und ein Interview wird dann mit Over the Shoulder und irgendwie nochmal Totalen eingerichtet, dann sagen wir so, oh mein Gott, nein, bitte nicht.
Das ist manchmal auch ganz gut, jemanden zu haben, der da jetzt vielleicht noch nicht so viele Jahre Erfahrung hat, in diesem Old-School-Stil sozusagen zu drehen, weil da kriegst du es auch schwerer wieder raus. Ne?
Ja, oder die Producer, die wir angeheuert haben, wo wir dachten, so, wir brauchen jetzt mal ein paar Leute mit Erfahrung und wir holen uns einen Producer, der Werbung gemacht hat und dann kommt der ran und dann checkt er gar nichts, dann sagt er so, ja, aber wo ist die Position denn bei euch am Set oder wer macht denn das? Und wir so, naja, du hast jetzt diese eine Person, mit der du losgehst, komm, ihr macht das schon. Das wird super. Und der dann gar nicht versteht, warum, wo die Eibrötchen und Krabbenbrötchen jetzt am Set sind. Und deswegen haben wir eben sehr viele junge Leute und es ist total geil zu sehen, wie schnell die sich entwickeln, weil wir versuchen dann auch immer, dass die Leute ihre eigenen Videos schneiden, damit sie sofort sehen, was sie am Set halt hätten anders machen müssen. Wenn du Kamera bei einem unserer Kanäle gemacht hast und du schneidest das Video danach, dann siehst du halt sofort, oh fuck, eigentlich hätte ich nochmal den Shot gebraucht oder warum habe ich die Kamera da nicht nochmal ein bisschen länger stehen lassen? Oder auch ein Kollege, der zum Beispiel so ein typisches Anfängerding, der macht viel zu viel Material produziert hat. Ne? Man hat ja Angst, zu wenig zu haben im Schnitt. Also sage ich nehme lieber alles mit, dann habe ich im Schnitt jede Möglichkeit. Und dann zu merken, oh fuck, ich kriege das nicht fertig rechtzeitig. Weil es ist einfach so viel Material. Ich habe jetzt 4-5 Stunden produziert. Wie soll ich das denn jetzt runterkürzen und online bringen? Ne? Und diese Learnings, die macht man so schnell. Und das ist total schön zu sehen, wie schnell dadurch ein Entwicklungsprozess sein kann.
Und was ich auch sehr zu schätzen weiß, ist, dass das super viele Leute bei uns im Team sogar privat YouTube-Kanäle haben. Ne? Also das ist was, wo du so merkst, eben da ist dieses gleiche Mindset einfach da. Also die sind nicht nur Creator bei uns im Team, sondern auch nochmal privat und auch dadurch entwickeln sich natürlich super weiter.
Ja. Habt ihr für euch irgendwelche Ziele, wo ihr sagt, da möchtet ihr euch in Zukunft hin entwickeln?
Wir denken, glaube ich, gerade nach, weil es auf unterschiedlichen Ebenen Ziele gibt.
Ja, genau.
Also es gibt natürlich, ich sag mal, die fachlichen Ziele sozusagen. Und da ist die Reise auf YouTube natürlich niemals abgeschlossen. Und wir wissen wahrscheinlich noch gar nicht, welche Ziele die nächsten sind. Ne? Wir haben uns gelöst davon, Ziele wie irgendwie eine bestimmte Anzahl an Abonnenten oder sowas zu haben, weil es für uns viel mehr zählt, dass wir die Videos inzwischen machen, auf die wir, also auf den eigenen Kanälen, die uns, die wir glauben, die wichtig sind und die uns Spaß machen. Bei den Kundenkanälen, ne, gibt es natürlich die vorgegebenen Ziele, aber als Unternehmen haben wir natürlich auch auf unterschiedlichen Leveln Ziele. Also es gibt die Ziele für dieses Jahr, wo wir sagen, ne, irgendwie Stabilisierung, einfach Produktivität hinzubekommen, weil durch dieses schnelle Wachstum, ich glaube, das kennt auch jeder, der innerhalb von 2 Jahren irgendwie 30 neue Mitarbeiter dazu geholt hat, in unserer Größe, dass man erstmal überhaupt sich ganz viel mit sich selbst beschäftigt und mit die eigenen Prozesse irgendwie in Gang kriegen muss. Das heißt, ich glaube, dass bei uns noch eine große Möglichkeit ist, die Produktivität stark zu steigern. Das sind so die kleinen Ziele. Und langfristig glauben wir, dass wir YouTube als einen Marketingkanal nach vorne bringen können. Und das ist sozusagen das große übergeordnete Ziel. Du hattest es vorhin schon gesagt, ne, viele Unternehmen sind noch skeptisch oder haben den YouTube-Kanal als Hosting-Plattform, um da ihre Videos hochzuladen, aber nutzen den nicht wirklich strategisch. Und wir glauben, dass wir das in Deutschland auch ändern können, dass wir YouTube der breiten Masse der Unternehmen als Marketingkanal zugänglich machen können.
Also das ist so eure übergeordnete Vision.
Ja.
Ja.
Ja. Glaubt ihr, eine Vision ist wichtig für ein Unternehmen?
Ich glaube, dass es keinen Sinn ergibt, eine Vision am Reißbrett zu entwickeln. Und das haben wir natürlich am Anfang auch versucht. Was ist jetzt, ne, so unser Nordstern? Unsere Vision, wie du schon gemerkt hast, unsere Vision ist extrem produktig und sehr, sehr irgendwie keine große weltverändernde Vision im Moment. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir sind mit 40 Mitarbeitern eine ziemlich große Agentur in dem Bereich. Und auch was die Anzahl der Videos, die wir pro Monat produzieren, angeht und so weiter. Aber trotzdem stehen wir auch als Unternehmen noch ganz am Anfang. Und für uns ist eben diese Creator-Mentalität, das ist kein griffiger Dreizeiler, ne, den man so raushauen kann. Aber das ist eigentlich das, was uns so viel Freude macht und warum wir das machen, was wir tun, weil es uns so viel Spaß macht. Und das ist, glaube ich, wichtig, so einen Grund zu haben, für ein Team auch zur Arbeit zu kommen. Und der Grund ist aber nicht das Unternehmensziel, sondern der Grund ist die Mentalität, mit der wir arbeiten.
Ja. Ja, super Punkt.
Und also die Inhalte, die wir machen, sind natürlich auch eine große Freude für das Team, muss man sagen.
Ne? Ja, also weil sicherlich nicht für jeden Kunden, aber für die meisten schon.
Ja, also ich glaube, eine Vision, also die Diskussion, die wird ja auch sehr vielfältig momentan geführt. Ich sehe das immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, eine Vision ist enorm wichtig, aber wie er auch schon sagt, eine Vision muss nicht immer ein Unternehmensziel sein, sondern kann auch eine Mentalität sein, mit der man miteinander arbeitet. Also bei euch merke ich ja auch sehr stark den kollaborativen Ansatz, den ihr aus der YouTube-Community einfach mitnehmt und den auch gerade so in das Team mit reinbringt, wo einfach eine sehr, sehr hohe Dynamik daraus hervorgeht. Wenn ich jetzt aber auch mal mit Blick auf den Mittelstand auch mal schaue, dort hat man ja wirklich auch noch Unternehmen, die einfach aus der Historie gewachsen sind, zweite, dritte Generation. Glaubt ihr, dass es für diese Unternehmen wichtig wird, sich doch ein Stück weit mit der Motivation, warum machen wir das, hier auseinanderzusetzen? Oder glaubt ihr, das läuft die nächsten Jahre auch einfach so weiter?
Ich glaube, dass es extrem wichtig ist. Aber das ist eben nicht dieses am Reißbrett. Bringt nichts, sich irgendwie einzuschließen mit der Führungsebene und zu sagen, was ist jetzt unsere Vision und jetzt überlegen wir das, sondern das muss auch gelebt sein und das muss auch im Team ja gelebt werden. Es nützt ja nichts, dass die Führung sagt, das ist jetzt unsere Vision und dann wird das einmal in einem E-Mail-Verteiler ins Intranet gestellt oder sowas und dann sagt man, na, hier ist jetzt unsere Vision und dann ist jeder irgendwie dabei, die zu leben, sondern es muss ja auch etwas sein, das für die Menschen im Alltag anwendbar ist, was tatsächlich Entscheidungen, die sie treffen, beeinflusst, was tatsächlich ihr Gefühl bei der Arbeit beeinflusst. Und ich glaube, was einige Mittelständler sicherlich lernen können oder wieder lernen können eigentlich, ist dieser Geist, den, glaube ich, jedes Unternehmer am Anfang hatte, dieser Spaß und die Freude, sich weiterzuentwickeln und sich selbst herauszufordern. Ich glaube, das ist etwas, das hat der Mittelstand im tiefen Kern. Aber gerade wenn es in die zweite, dritte Generation geht und man macht das Unternehmen halt, weil es die Vorgänger schon gemacht haben, dann ist es wichtig, das wieder zu entdecken für sich und zu überlegen, wie können wir eben auch einen Spirit bringen, bei dem wir nicht einfach immer nur das machen, was wir immer schon gemacht haben, sondern bei dem wir uns fragen, welche Anforderungen hat die Welt eigentlich an uns heute?
Finde ich eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort, was mich besonders freut, dass wir wirklich es heute geschafft haben, so wenig über das aktuell böse C-Wort zu sprechen. super. Vielen Dank, sage ich mal, für das tolle Gespräch und den Austausch. Ganz zum Schluss, Hanna, vielleicht willst du auch noch der Community, unseren Hörerinnen und Hörern, was mitgeben, vielleicht auch jetzt gerade in der Zeit. Hast du irgend noch was du den Leuten mitgeben willst? Wie soll man momentan umgehen miteinander?
Wie soll man momentan umgehen miteinander? Also du meinst jetzt generell einfach also ganz allgemein gesprochen? Also ich würde sagen, das ist, finde ich gar nicht so einfach. Na gut. Also ich würde sagen, wir sollten auf jeden Fall alle achtsam miteinander sein. Wir sollten solidarisch miteinander umgehen. Wir sollten aber auch alle nicht irgendwie in Panik verfallen. Das finde ich ganz wichtig. Und wie Simon schon gesagt hat, wir können uns sehr glücklich schätzen, dass es uns gut geht. Und ich bin auf jeden Fall mit dem Herzen bei allen, denen es gerade nicht so gut geht. Und allen anderen sage ich, bleibt gesund und munter und wir schaffen es gut durch die Zeit.
Super. Ja, bleibt ihr auch gesund und bis vielleicht bald mal.
Super. Vielen Dank dir für deine Zeit.
Danke dir.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest und wieder viele neue, spannende Impulse für dich und deine Zukunft gewinnen konntest. Abonniere jetzt den Mittelstandspodcast, hinterlasse uns eine kurze Bewertung und empfehle den Podcast deinen Freunden, Bekannten und Kollegen. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand.